Hallo und herzlich willkommen bei Herzgespinste, dem Podcast über Liebe. Yes! Wir sind drei Autorinnen, die nicht nur über Liebe schreiben, sondern auch darüber quatschen. Wir, das bin ich, Christiane Sporen.
Mia M. Hope.
Und Sandra Andres. Ich war vor 12, 13 Jahren ein paar Monate Freiwillige in Nicaragua. Und da war ich in der Unterkunft bei einer ganz lieben Gastmami, die mir irgendwann im Laufe dieser Monate, die ich bei ihr war, eine ganz, ganz bewegende Geschichte erzählt hat, nämlich ihre eigene Geschichte. Davon, von ihrem großen Traum, ein Kind zu bekommen, der aus vielen Gründen sich sehr, sehr lange nicht erfüllt hat. Und diese Geschichte ist mir damals unglaublich nahe gegangen. Und so habe ich dann, auch bemerkt im Laufe der Zeit, dass das nicht kein Einzelfall war, sondern dass es ganz, ganz oft Frauen so geht, die sich unbedingt ein Kind wünschen und es aus irgendeinem Grund nicht passiert oder ganz, ganz lange nicht passiert. Und so habe ich dann irgendwann beschlossen, über dieses Thema eine Geschichte zu schreiben. Und das war die Geburt. Das war ganz, ganz lange auf meiner Projektliste. Wie gesagt, das ist ziemlich lange her. Und schließlich ist dann vor 2 Jahren das Buch Wellen der Liebe, 2 Leben auf Usedom entstanden. Das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte dazu, die ich, by the way, noch nie ever irgendjemandem irgendwo erzählt habe. Aber jetzt ist sie mal raus. Genau. Ja, weil das oft so eine Sache ist, gerade glaube ich, beim Kinderwunsch, das, ja, was ja auch im Buch so aufgegriffen wird, na, das ist mal so dieser große Wunsch, der einen antreibt innerlich und wo man dann vielleicht mal ein bisschen zwischen 2 Stühlen sitzt, wenn es halt in der Beziehung oder in der Ehe, in der man ist, nicht klappt. Und dann, ja, so ein wellenartiges Auf und Ab und hin und her zwischen, ja, was mache ich jetzt? Na, eigentlich möchte man das, eigentlich ist man angetrieben von einer ganz, ganz heftigen Kraft, von diesem Wunsch, den man in sich trägt. Und gleichzeitig ist es aber eben vielleicht in der Beziehung, in der man ist, so nicht möglich. Na, gleichzeitig liebt man aber den Partner vielleicht über alles. Und das ist so genau das Kernthema von diesem Buch. Und heute reden wir ein bisschen drüber.
Genau, ja, ich habe dir so gern zugehört. Deswegen war ich jetzt so ein bisschen noch, lass ich noch weiter erzählen über das schöne Buch. Also wirklich so ein Buch zum, ja, nicht nur zum Wegträumen, es hat ja auch ganz viel kritischen Inhalt drin, der total alltagsnah ist, aber trotzdem ist es irgendwie auch ein sehr berührendes Buch, fand ich.
Das fand ich auch, also mich hat das auch total mitgenommen. Ich weiß noch, wie ich begonnen habe, das Buch zu lesen, dachte ich mir, es ist schon arg romantisch, diese erste Liebe, so das erste Kapitel war das Kennenlernen von Svenja und Nils. Und das war schon sehr, sehr romantisch. So Liebe auf den ersten Blick.
Ja, ein bisschen kitschig, ne?
Zuckersüß. Ja, es war zuckersüß, zuckersüß. Und ich dachte so, hoffentlich wird mir jetzt nicht gleich schlecht. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Nein, ihr kennt mich ja. Ich bin jemand, der mag es sehr, sehr gerne real in Büchern. Zum Glück kenne ich ja auch Sandras Schreibweise und wusste, sie holt mich bestimmt sofort ab. Und tatsächlich sind die Wellen relativ zügig losgegangen und das Auf und Ab, dieses Gefühlschaos von Svenja hat mich echt ab dem 2. Kapitel total gecatcht. Das ist wirklich ein ganz, ganz atmosphärischer Roman. Nicht nur diese Reise nach Usedom, wo man halt auch die Insel sehr schön kennenlernt und quasi mit Svenja über die Dünen radelt, sondern auch dieses, wie gesagt, dieses Gefühlschaos, was einen wirklich durchrüttelt und schüttelt. Und das bleibt bis zum Buch so. Habt ihr denn Lieblingsszenen gehabt?
Muss ich gleich mal fragen. Hat man ja immer, ne? Also Lieblingsszenen hat man immer. Die Frage ist, welche ist das? ich schwanke ehrlich gesagt zwischen zwei Szenen, die mich extrem berührt haben. Das eine war, die Szene ist eigentlich gar nicht so eine relevante Szene, aber hat mich trotzdem irgendwie gecatcht, wo Svenja Nils ganz, ganz später dann im Schwimmbad wieder trifft. Und die beiden schon seit, ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber die beiden sich schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen haben und sich dann dort in so einer totalen Alltagssituation zufällig wieder begegnen und beide in ihrem eigenen Kosmos sind und dann ist das so ein Bäm, da sind sie wieder. Und ich kenne diese Situation einfach gut, wenn man in seinem eigenen Kuschelmuschel ist, ne? Und Svenja hatte ja da auch ihre Kids dabei und ihre Familie und war da total, ich glaube, sie war auch sogar schwanger in dem Moment. Auf jeden Fall war die ganz.
Sie war hochschwanger. Sie konnte kaum
Okay,
laufen.
auf jeden Fall war sie total in ihrem Kosmos und hat halt 0,0 damit gerechnet und Nils hatte halt auch seine Partnerin dabei und dann begegnen die sich. Und es ist so dieser Moment, wo man denkt, ja, gehe ich jetzt hin, spreche ich den an und dann ist so dieses, ach nee. Und dann ist der Moment vorbei. Und das fand ich, das hat mich irgendwie total gekriegt. Was wäre, wenn ich jetzt darüber gehe und mit dem rede? Was würde das ändern? Aber ach Quatsch, das ist eh nur Träumerei, ne? Also so, fand ich halt irgendwie total, ja, war so eine Szene, die mir im Gedächtnis geblieben ist.
Ja, dazu ist vielleicht ein bisschen, dass wir ein bisschen Kontext liefern für alle, die das jetzt so nicht kennen oder noch nicht gelesen haben. Es geht ja eben, wie Michaela schon gesagt hat, ne? Also am Einstieg ist es sehr, sehr kitschig. Ne? Svenja und Nils treffen aufeinander in Kapitel 1, da sind sie 16, 17, sowas, auf einem Tanz. Und es ist halt wirklich so die klassische Liebe auf den ersten Blick. Und es war auch bei mir, es war auch wirklich Absicht, dass ich das, weil das Buch wird hart. Es wird teilweise wirklich hart
Ja.
und es tut weh. Und deshalb, ich weiß auch, also ich weiß auch, das einzige Buch, glaube ich, wo ich echt von Leuten rückgemeldet bekommen habe, dass es sie echt getriggert hat beim Lesen. Genau, und deshalb war es mir wirklich so wichtig, dass diese Liebesgeschichte erstmal so richtig triefend kitschig anfängt, so einfach wie man sich es vorstellt im Märchen. Und dann eben kommt raus, ich spoilere da jetzt nichts, was man nicht aus dem Klappentext schon lesen kann, dass Nils eben keine Kinder zeugen kann. Und Svenja hat aber so diesen, seit Jugendtagen, das ist auch in ihrem ersten Gespräch, kommt das schon raus, hat sie den großen Traum von der Familie, von eigenen Kindern. Und sie besprechen dann auch das Thema, ne, Adoption oder Samenspender oder was auch immer. Aber es ist nicht wirklich ihr Weg. Und letztendlich trifft sie eben die harte Entscheidung, Nils zu verlassen, obwohl sie schon, da sind sie schon verheiratet, das ist so 10 Jahre später oder so, nachdem sie sich kennenlernen. Und da sind sie schon verheiratet seit Jahren und so weiter. Und genau, sie heiratet danach ein paar Jahre drauf Matthäus und mit dem hat sie dann 3 Kinder. Also das, genau, das ist soweit auch das, was im Klappentext im Prinzip rauskommt, weil ja von Anfang an beide Timelines parallel erzählt werden. Also sowohl die Vergangenheit, die Geschichte mit Nils, wie sie zusammenkommen und wie sie ihre Liebe erleben und wie sie heiraten und alles und durch dick und dünn gehen, als auch dann eben in der ab Kapitel 2 schon die zweite Timeline in der, sag ich mal, fast Gegenwart, ne, mit Matthäus, mit ihren ersten Kindern, eben wie sie da eben in ihrer zweiten Ehe ist und wie sie dann eben dieses Familienleben erlebt. Und genau, das ist ja schon relativ, das weiß man schon relativ früh im Buch, da wird nicht viel gespoilert. Genau, und deshalb, ja, aber ich mochte das, ich habe die Szene auch gern geschrieben, Christiane. Also ich fand das auch schön. Außer so die ganze Schwimmbadszene, also die Familie im Schwimmbad und so, und sie ist eigentlich in ihrer Safe Zone da, ne? Und dann, ja, dann passiert das, ne? Dann sieht sie halt da Nils wieder im Bad.
Da wird gewaltig gerüttelt an der Safe Zone.
Genau, und das ist ja wirklich ihr Trigger. Das ist ja der Moment, der ihre Welt ins Wanken bringt. Danach erholt sie sich auch nicht mehr. Also danach ist dann wirklich, wo Nils sich in ihre zweite Ehe einschleicht und sie dann eben ihr ganzes Glück in Frage stellt, weil eben dieser Moment ihre Welt aus den Angeln hebt, wo sie ihn da wieder sieht im Schwimmbad. Das ist schon so der Auslöser, ne?
Ist es deine Lieblingsszene, Sandra?
Nein. Nein, ich habe eigentlich auch mehrere, aber ich glaube, meine wirklich, ist auch eine, die ich immer bei den Lesungen zum Besten gebe. Und zwar ist es die, wo sie durch den Regen radelt.
Das ist auch meine Nummer eins. Ich habe es geahnt, dass wir da gleich liegen. Das ist so atmosphärisch, ja.
Ja, ich liebe die. Also, das ist auch eine Method-Writing-Szene. einfach absolut top. Also ich bin das wirklich so abgeradelt, den ganzen Weg auf Usedom, weil ich ja, sonst hätte ich ja nicht gewusst, was einem da passiert, wenn man da hinfährt. Na eben welche, dass einem die Zweige ins Gesicht, dass irgendwie Löcher auf der Straße sind, wo du dir dann, wo es dich aufstellt und du fällst auf den Hintern. Das ist schon so passiert, mehr oder weniger. Und deshalb, genau, also ich bin das alles so abgefahren. Und das, ich weiß es nicht, das war auch so, das ist auch so dieser absolute Zusammenbruch. Und ich liebe das ja immer, wenn ich meine Figuren so wirklich am Boden habe. Das sind so, glaube ich, immer meine liebsten Schreibmomente, ne? Wenn alles über sie hereinbricht und die Welt einstürzt. Das macht eigentlich am meisten Spaß.
Ja, wenn ihr so schreiben könntet.
Diese kleine Hexe, guckt sie euch an, sie lacht sich ja gerade echt. Ja.
Geht's euch nicht so?
Nein, doch. Ich liebe das schon auch.
Ich glaube, Autoren sind alle ein bisschen Sadisten, oder?
Na, wir wissen, dass es schön ist für die Gefühle, wenn da auch Schmerz und Pein existieren, neben der großen Liebe. Das ist doch einfach so. Sonst ist ja langweilig.
Das ist halt auch so, wenn sich der Spannungsbogen entlädt. Ne? Man baut genau. Den ja so sorgfältig auf, den Spannungsbogen.
So
und muss sich da selber auch als Autorin immer zurückhalten und immer wieder weiter den Spannungsbogen halten. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo es dann
wo alles explodiert, genau.
Genau, alles explodiert und das ist auf jeden Fall eine so eine Szene. Ne?
Aber wisst ihr, was mir gerade in dieser Szene so gut gefallen hat? Das war, ja, es war toll, das war sehr, sehr emotional, wie sie da radelt und der Regen peitscht dir ins Gesicht zusammen mit den Zweigen. Aber du gehst auf der nächsten Seite darauf ein, dass sie die banalen Sachen an Nils vermisst, an die sie sich erinnert. Und zwar, wie er so die Beine übereinander schlägt, wie er ihr zuhört. Ja, wie er,
Geschirrspüler.
Genau, wie er Platz im Kofferraum oder im Tupperdosenschrank oder in der Geschirrspüle findet. Und wie er morgens Kaffee kocht, damit sie, wenn sie aufsteht, diesen Kaffee riecht. Und das hat mir so eine Gänsehaut beschert, weil ich, da ist so dieses, genau das, was dieses Paar ausmacht, rübergekommen. Meistens erwischt man genau das in der Sexszene. Aber nein, Sandra hat es hier in diesem Erinnerungsschnipsel geschafft. Und das hat mir echt Gänsehaut beschert, weil da kam so richtig rüber, genau die zwei sind füreinander gemacht und er ist ihr Seelenpartner gewesen, schon immer eigentlich. Also diese zwei Seelen haben einfach sich gesucht und gefunden. Und dann halt wieder getrennt.
Ja, das stimmt. Finde ich super schön, dass du das so siehst. Es war mir so gar nicht bewusst, aber es ist uns ja oftmals nicht bewusst, was wir machen. Es ist schön, wenn das so ist, weil es ist, also ich habe mich ganz, ganz oft gefragt, was ist es zwischen Nils und Svenja, was sie so verbindet? Weil bei meinen anderen Büchern, bei Wie warmer Juliregen zum Beispiel, ne, der Leon kommt in Laras Leben halt genau in dem Moment, wo sie ihn braucht, wo irgendwie ihre Beziehung eingeschlafen ist und Leon ist der Abenteurer. Das ist einfach, das ist ganz klar, was die zwei verbindet. Na, er hat das Leben, das sie gerne hätte. Bei Kaja und Gildin, als das Gras zu wachsen aufhörte, sie sind beide Künstler, sie haben beide das Schreiben, sie verstehen sich auf dieser Ebene. Also ich hatte immer eine ganz klare Verbindung zwischen meinen Liebespaaren und das war das erste Mal bei Svenja und Nils, wo ich wirklich wahnsinnig geknabbert habe und gedacht habe, ja, was ist es, was ist es, was ist es? Aber es ist genau wie du sagst, es ist jetzt nicht das besondere Ding, es ist dieses Alltägliche. Ja. Dass sie haben einfach diesen Draht und diese alltäglichen Kleinigkeiten, sie verstehen sich einfach. Na, sie haben Spaß zusammen und sie, es ist nichts großartig Besonderes, out of this world oder was weiß ich, sondern es sind relativ normale Dinge, die sie verbinden tatsächlich.
Da komme ich jetzt genau zu meiner anderen Lieblingsszene. Wie gesagt, meine allererste Lieblingsszene ist natürlich diese Szene mit dem Radeln durch den Regen. Aber die zweite Lieblingsszene war, ähnlich dem, was Christiane gesagt hat, dieses Treffen im Schwimmbad. Viel, viel, viel später haben sich Nils und Svenja getroffen in seinem Hotel, auch durch Zufall.
Ja.
Und sie stolziert da rein mit ihrem kaputten Koffer, ne? Und ist so richtig genervt und gestresst und stößt dann mit ihm zusammen. Und das wankt wieder komplett. Also wieder schmeißt man sie komplett aus ihrer Komfortzone heraus. Und wenig später geht's sogar so weit, dass sie dann bei einem Abendessen sitzt und er hat tatsächlich das Menü für sie umgeschrieben, weil sie Süßkartoffeln liebt. Und der Kellner muss ein bisschen stottern und herausbringen, was es denn zum Abendessen gibt und dass es eine Änderung gab. Und dann wird ihr klar, er hat das für sie gemacht. Und es war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, ja, ach, Nils, du Schatz, toll.
Da kommen wir eigentlich zu einer ganz guten nächsten Frage. Was sind denn eure Lieblingsfiguren? Da grinst sie schon wieder.
Ich glaube, ich kenne ja die Antwort. Die Lieblingsfigur von fast allen Lesen, dann ist eigentlich fast immer die gleiche.
Echt,
ja, es ist sehr oft Matthäus.
Ja. Es passt jetzt nicht ganz zu meiner Aussage, weil ich gerade gesagt habe, Nils ist so ein Schatz. Aber meine Lieblingsfigur ist wirklich Matthäus. Ja. Weil er einfach diesen fürsorglichen, liebevollen Ehemann symbolisiert, diesen Papa, diesen behütenden und beschützenden Papa.
Ja, ist auch meine Lieblingsfigur. Tut mir leid, ich falle auch ins Raster. Aber der ist einfach für mich, der ist einfach Feuer. Also er hat ja in der Story die Rolle des Antagonisten, der das irgendwie Glück dann auseinanderbringt auch, ne? Aber er kann ja gar nichts dafür. Er ist halt komplett unschuldig. Komplett unschuldig.
Mhm, so ist
und
es.
Er sagt ja auch ganz oft zu ihr, ne, wenn dir irgendwas fehlt oder, ne, bist du all in und so. Also er fängt sie ja sogar noch auf irgendwie. Und deswegen ist das für mich so eine tragische Lieblingsfigur.
Er ist generell eine tragische Figur, ne?
Story. Das war tragisch. Er hat das auch einfach gar nicht verdient.
I know!
Das ist wieder die Sandra.
Das bringt mich zu meiner zweiten Lieblingsszene, die ich jetzt nicht verrate, weil die zu viel spoilern würde. Aber er hat das einfach nicht verdient. So. Was dann passiert.
Ich weiß. Das hat auch wehgetan, ihn zu schreiben, weil ich meine, ich liebe ihn auch total und genau das ist das Problem, ne? Weil er ja nicht so gut wegkommt, weil er, wie du sagst, eigentlich der Antagonist ist, ne? Weil er ja im Prinzip zwischen Svenja und Nils steht, so gesehen, ja, und das hat mir auch echt das Herz gebrochen, weil er ist so ein guter Kerl und er liebt ja einfach nur. Na, und er macht absolut alles richtig. Ja. Also er hat niemandem irgendetwas getan und trotzdem, ja, ist er halt einfach, nee, er ist halt einfach nicht der Richtige. Oder es klappt halt einfach nicht so, ne? Oder Svenja sucht halt immer irgendwie noch was anderem, was sie dann wieder super unsympathisch macht bei manchen Leuten. Aber da muss ich sagen, das hätte ich wahrscheinlich so auch nie geschrieben. Aber das ist tatsächlich auf einer wahren Geschichte inspiriert. Also das, Matthäus Schicksal ist sehr stark angelehnt an eine Geschichte, die ich so halt gehört habe, die mir so erzählt wurde und deshalb, das fand ich so bewegend, dass ich das dann einfach übernommen habe, weil ich fand, ja, das ist halt wirklich im Leben oft so, ne, im echten Leben oft so und ich habe es dann auch nochmal, ich war dann auch auf der Leipziger Buchmesse, da hatte ich die Wellen ja auch dabei und dann ist ein Mann gekommen, der hat es aufgehoben und gelesen und war dann ganz verärgert, das weggelegt, ne? So irgendwie so, na, das, oh. Und ich dachte mir, okay, ja, da muss ja nicht, ne? Und dann ist er aber wieder zurückgekommen, so 20 Minuten später oder so, und hat gesagt, na, mich hat das jetzt voll getriggert, weil ich bin dieser Matthäus, genau das ist mit mir passiert. Und dann dachte ich, oh fuck, ja, also das dürfte es wohl öfter geben, ne? Und dann meinte er dann, na, ist doch genau so. Also meine Frau, die hat mich auch nur geheiratet, weil sie Kinder wollte und bla. Und sag ich, naja, ganz so ist es jetzt nicht in dem Buch, ne? Aber er hat gesagt, nein, ich muss mir das noch überlegen, ob ich mir das antun will und das lese.
Ja, aber wie du sagst, das ist ja eben der Punkt, wo wir dann vielleicht wieder beim Knackpunkt sind, ist Svenja jetzt unsympathisch, weil sie ihn da irgendwie ausnutzt. Aber genau so ist es ja eben nicht. Ne? Svenja ist nicht, sie wählt Matthäus nicht, um Kinder zu kriegen, sondern sie wählt Matthäus, weil sie in der Situation der festen Überzeugung ist, dass sie nicht mit Nils glücklich werden kann, wenn ihrer Wunsch nach Kindern nicht erfüllt wird und dass Matthäus genau das ihr geben kann. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sie ihn liebt auf ihre Art und Weise. Nur es ist halt nicht diese Once-in-a-Lifetime-Liebe, die sie halt für Nils empfindet, sondern die Liebe für Matthäus ist leiser und schwächer. Aber sie glaubt ja wirklich, dass sie mit Matthäus glücklich wird, ne? Und dass Nils aus ihrem Leben und ihrem Herz verschwindet.
Das glaube ich auch.
Das wollte ich gerade einwerfen. Sie ist glücklich zu dem Zeitpunkt mit Matthäus und zu dem Zeitpunkt mit Nils. Dass es halt alles zeitgleich nicht mit derselben Person geht und sich vereinen lässt, das ist eigentlich die Aussage und ich finde das gar nicht verwerflich.
Ja, nein, ich glaube auch. Also ich hoffe es, ne? Also ich hab's versucht, dass ich sie nicht zu unsympathisch mache. Ich sehe das auch so. Ich glaube, dass sie Matthäus aus vollem Herzen heiratet und auch wirklich, weil sie ihn in dem Moment liebt, weil sie auch an eine Zukunft mit ihm glaubt, an eine glückliche Zukunft und eine glückliche Ehe. Aber sie kann sich dann halt nicht wehren gegen das, was anschließend passiert. Und beziehungsweise, dass sie halt den Nils nie ganz loslassen kann. Das kriegt sie halt nicht mehr, es entgleist ihr halt ein bisschen. Und das ist so ein bisschen ein Kritikpunkt, was ich schon das eine oder andere Mal gehört habe, ne, wo die Leute sagen, nö, die ist ja auch mit nichts zufrieden. Ne? Jetzt hat sie eh, was sie will und doch wieder nicht. Aber ich meine, ich glaube, die Liebe, die ist halt nicht so, dass wir sie immer kontrollieren können. Und das ist halt das, worüber ich schreibe. In jedem Buch, ever, ne? So, dass die Liebe immer außer Kontrolle ist und dass sie uns Sachen tun lässt, die nicht immer rational zu erklären sind und auch nicht wirklich logisch und verständlich oder richtig, sondern dass es irgendwas ist, was uns halt auch an unsere Grenzen treibt.
Und das macht die Geschichte so real. Da sind wir bei unserem nächsten wichtigen Punkt, den wir gerne bei Buchbesprechungen auch hernehmen. Weshalb passt dieses Buch so in unser Motto reale Beziehungen? Was macht das Buch so real? Diese Gefühle, weil Liebe einfach so ist und vor allem so unplanbar. Für mich sind so viele Dinge in diesem Buch so real. Also unabhängig jetzt von dieser Form der Liebe, die wir gerade besprochen haben, fand ich auch diese Beschreibung der Pflichten, also diese Rollenverteilung. Ne? Bei Nils bin ich die Liebende, bei Matthäus bin ich Mama und Ehefrau. Dann gab es da noch diese eine Szene, als Svenja, die Mama von Nils, wie heißt sie noch?
Die Angelika.
Die Mama von Nils kennenlernt. Die Angelika, die hat mir in der letzten genau. Folge schon kurz erwähnt. Ne? Da ist sie plötzlich Schwiegertochter, die Schwiegertochter, die sie nie sein kann und erfüllen kann. Und bei Matthäus Familie ist sie aber die angenommene Schwiegertochter, die da voll in dieser Familie, die voll integriert wird. Also das fand ich auch so in jeder Szene irgendwie spürbar. Man muss leider Gottes im Leben gewisse Rollen erfüllen und das ist manchmal traurig und einfach anzunehmen, ob man das will oder nicht, auch wenn man sich was anderes wünscht oder man kämpft halt dagegen
an. Ja, und jede Beziehung hat irgendwie ein bisschen ihre Schattenseiten. Ne? Eben mit Nils ist die Beziehung super und alles traumhaft, aber die Familie ist halt immer ein Kampf.
Ja. Und mit Matthäus hat sie eigene Familie plus seine Familie, große Familie. Und aber vielleicht nicht so dieses Funkensprühen. Und weißt du was ich auch total real fand? Das war, dass du Corona
eingefangen hast. Ja, das war ich mir nicht sicher. Es war das erste Buch, das ich im Verlag rausgebracht habe. Und ich war mir nicht sicher, ob sie mir das durchlassen. Da habe ich ein bisschen gezittert. Ich dachte, nee, Corona ist immer so ein No-Go-Thema. Ganz gerne, ne, bei Verlagen. Das ist immer eher so ein Deal-Breaker. Und ich dachte, aber ich musste, es hat mir halt so grandios in den Plot gepasst. Ja. War aber auch gar kein Problem, war überhaupt keine Diskussion.
Gehört ja auch eigentlich zu unserer Geschichte. Ne? Also es ist passiert und was bringt es dann, nicht nie wieder zu thematisieren, selbst wenn es nur am Rande ist. Es ist ja nun mal in unser aller Realität.
Ich bin mir ganz sicher, dass es thematisiert werden wird. Ne? Es ist nur halt immer, es muss immer so die wie sagt man da, diese gemeinschaftliche Geschichte, da gibt es einen Namen für, weiß ich jetzt nicht so, ne? Dieses Gesamtdenken sozusagen, das muss man muss das erstmal, die Gesellschaft muss das erstmal ein bisschen verarbeiten und dann kann man drüber schreiben, aber über alles in der Geschichte ist immer geschrieben worden, aber immer halt mit einem gewissen Abstand. Na, wenn dann so dieses Gesamtgesellschaftliche das wieder irgendwie verarbeitet hat und jetzt sind wir soweit. Und genau, aber es gibt sicher noch genug Bücher über Corona.
Ich wollte auch noch was zu der Frage, warum das für mich so real ist, das Buch sagen. Und zwar, wenn das jetzt so ein typisches Genre-Romance-Buch wäre, dann wäre der Plot halt so, ja, Svenja und Nils lernen sich kennen, sie heiraten, dann gibt es diese kurze Intermezzo, wo sie leider keine Kinder bekommen können und Drama, Drama, Drama ist ganz furchtbar. Aber dann passiert irgendwie ein Schicksalswink Und dann ist da doch auf einmal ein Kind. Und sie können doch schwanger werden, weil das war diese eine Samenspende. Die hat es doch geklappt. Die sind durchgeschlutscht. Und am Ende sind sie happy und haben ein Kind. Toll. Das wäre so der Plot aus so einem kitschigen Roman, ne? Und ich finde das so gut an diesem Buch, dass man das als Leser aushalten muss, dass dieser Schicksalsschlag nicht wieder gut kommt, ne? Dass das nicht, es gibt dafür keine Lösung, nicht für dieses Paar und auch nicht für die beiden jeweils einzeln. Nils ist ja auch am Boden, als er nicht Vater werden kann. Es ist jetzt nicht so, dass Nils sagt, ja, mei, er hat keine Kinder, ne? Sondern der wollte ja auch gerne eine Familie haben. Der wollte das gern, aber für ihn war halt wichtiger, dass die Liebe zwischen den beiden besteht. Das ist für ihn ja genauso ein Schicksalsschlag gewesen. Und auch als Svenja gesagt hat, nee, für mich ist es trotzdem auch wichtig, dass ich Mutter bin. Ich kann darauf nicht verzichten. Und das halt auszuhalten, das ist für mich das Reale, weil so ist das Leben. Es passieren Dinge, die sich nicht wieder reparieren lassen, die einfach passieren und alles aus dem Fugen reißen. Und da gibt es am Ende keine schöne Lösung für. Ne? Das ist einfach so. Und das macht es für mich so real. Genauso mit Matthäus, ne? Dass es am Ende nicht, dass sie nicht einfach durch den Regen radelt und dann irgendwie gegen eine Laterne fährt und boom, und dann wacht sie im Krankenhaus auf und denkt sich, bin ich denn blöde? Ich liebe doch Matthäus, und dann ist Nils für immer verschwunden und sie werden happily ever after. Wo man sich als Leser immer fragen würde, hä? Hä, das ist doch nicht so im echten Leben. Aber in Liebesromanen ginge das, ne? Wo sie wird vom Blitz getroffen auf dem Fahrrad.
Und
Wo
dann
ich
kommt
das.
sie wieder zu Sinnen.
Genau, kommt sie wieder zu Sinnen und ja. Aber so ist es eben nicht. Man muss es aushalten, den Schmerz. Und das macht es so real.
Schön gesagt, ja.
Ja, finde ich auch. Ich mag das Wort auch. Das passt auch sehr gut, finde ich, weil ich habe mich ein paar. Also mein Midpoint ist hart. Mein Midpoint ist, weil da geht ja wirklich alles den Bach runter auf allen Timelines gleichzeitig. Da habe ich schon ein bisschen gehadert. Also da habe ich, das war auch so ein Ding, wo ich dachte, na, ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel wird auf einmal. Na, und ja, ich weiß es immer noch nicht. Also das Lektorat hat es mir durchgehen lassen und es ist so rausgegangen, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es Leute gibt, die das vielleicht an dem Punkt dann weglegen oder erstmal weglegen und eine Pause brauchen, weil es zu schwierig ist in dem Moment.
Ja, diese Person gibt es aber immer, Sandra. Und
Ja, klar.
es gibt die Personen, die mit dir und diesem Buch das durchstehen bis zum Ende. Und das sind dann die Hardcore-Fans. Ja,
Ja.
da sage ich nur mein Lieblingsbeispiel. Ich wurde schon gehasst, weil ich meine Protagonistin in Midsommar Camp zum Verlieben eine Nacht mit ihrem Ex verbringen ließ. Schon das wurde mir übel genommen. Wer weiß, was man dir alles so übel nimmt, aber.
Ja, nee, das ist, na, wie du sagst, man kann das nie irgendwie alle Erwartungen treffen oder so. Das ist natürlich so. Und dass es immer irgendwo Gegenwind gibt, ne? Aber normalerweise im klassischen Storytelling sagt man ja schon immer so, na, wenn halt irgendwie was Schlechtes ist in einem Kapitel, dann muss halt wieder was Gutes passieren. Und das sind wirklich zwei oder drei Kapitel, wo einfach mal nichts Gutes passiert, sondern wo halt einfach wirklich alles den Bach runtergeht. Aber dafür gibt es ja dann auch wieder ein paar, wo dann wieder schön ist. Ne? Also am Schluss gibt es ja sehr viele.
Ja.
Am Schluss, da beruhigen sich die Wellen ja wieder ein wenig.
Da kommt
Da ist der Sturm
der
vorbei.
Sonnenuntergang,
Genau.
der am Horizont.
Der vom Cover, ne? Der schöne. Oder das ist, tatsächlich muss es ein Sonnenaufgang sein. Usedom hat
Oh,
Sonnenuntergang auf der anderen
Entschuldigung.
Seite.
Okay.
Ja, macht nichts. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich jemand weiß.
Nee.
Das auf jeden
Außer
Fall.
die
Na, wurscht.
Usedomer.
Also die schönen orangen Farben, die gibt's dann am Ende, ne? Sonnenauf- oder Untergang.
Da wären wir ja jetzt eigentlich schon bei dem Punkt, was hat dir am Buch besonders gut gefallen? Ja, das Cover, ne? Die Schöpfung.
Na, ich hoffe doch, das
Nein,
Buch
Quatsch.
auch.
Tatsächlich. Also wahrscheinlich hätte ich jetzt auch wiederum nicht so zum Buch gegriffen, weil es einfach ein sehr romantisches Cover ist. Wenn man dann aber den Klappentext liest und sieht, es ist nicht nur Happy Beppy, sondern da geht es wirklich auch um harten Tobak, dann war es bei mir wieder an der richtigen Stelle. Ich will mich jetzt auch nicht wiederholen. Ich finde genau das eben das Reizvolle an diesem Buch, dass es dieses Auf und Ab gibt und diesen großen Herzschmerz, den Svenja durchleiden muss, auch und alle anderen Protagonisten, by the way, auch. Aber was ich jetzt persönlich noch on top richtig gut fand, war eben diese Storyline, dass du zwei Timelines hattest, ne? Weil das hat einen dann auch immer wieder ein bisschen beruhigt, bisschen abgeholt, ne? Dann kam wieder ein schönes romantisches Kapitel, dann kam wieder ein Familienkapitel. Also das hat einen dann wieder mitschwingen lassen, ne? Das ist nicht so, dass du einfach nur draufhaust. Wie du sagst, vielleicht zwei Kapitel in der Mitte, aber ansonsten ist es eben sehr leserfreundlich und angenehm. Das fand ich und an sich natürlich auch spannend. Man will natürlich wissen, wie es weitergeht.
Ja, für mich das Besondere an dem Buch ist eigentlich der Grundkonflikt. Also mich hat am meisten abgeholt dieser Konflikt. Man trifft eine schwerwiegende Entscheidung für sich, für sein eigenes Leben, so wie Svenja das gemacht hat. Und dann zweifelt man den Rest seines Lebens über Jahrzehnte hinweg an genau dieser einen Entscheidung und denkt sich immer wieder an verschiedenen Situationen, was wäre, wenn? Ne? Was wäre, wenn ich das anders entschieden hätte? Wo wäre ich dann jetzt? Was macht der andere? Ist der glücklich? Glücklicher als mit mir oder nicht? Und immer dieses Hin und Her hadern. Sie kämpft ja auch sehr stark gegen ihre inneren, ja, Dämonen, die sie da zurückziehen wollen. Und dann hat sie wieder Phasen, da geht es ihr gut und sie denkt da kaum noch dran. Und dann passiert wieder irgendwas. Und dann ist sie wieder da und wieder in dieser Spirale drin, die sie ja selber gar nicht leiden kann. Sie will das ja gar nicht, aber sie kommt da halt auch nicht raus. Und dieses ständige immer wieder Zurückdenken an diesen einen Moment, wo man sich entschieden hat und die Folgen dann trägt davon und sich das so lange mitzieht, das fand ich sehr wirkungsvoll, weil ich glaube, dass das auch sehr viele nachempfinden können. Vielleicht nicht mit der alten Liebe oder so, aber eben mit einer schwerwiegenden Entscheidung, die man trifft und hinter der man vielleicht auch nicht hundertprozentig steht, wo man sich dann einfach ewig weiter fragt, war das richtig? War das die richtige Entscheidung? Oder was hätte anders laufen können? Ja.
Oder was hätte anders laufen können? Ja, ich fand es an dem Buch besonders spannend, dass es, glaube ich, nicht ich glaube, sondern dass es ganz klar die Protagonistin war, die am weitesten von mir weg ist, von mir persönlich als Mensch. Dass alle anderen, also Kaya, Lara, hatten alle irgendwo Überschneidungspunkte und Ähnlichkeiten mit mir. Svenja hat sehr wenig mit mir gemeinsam. Und ich weiß, sie hat blonde Haare auf dem Cover und das. Ne, so, ich bin auch schon gefragt worden, ob das irgendwie ich bin oder so. Nein, bin ich nicht. Also Svenja hat wirklich ganz, ganz wenig mit mir zu tun oder mit mir gemeinsam. Ich habe dieses Buch wirklich geschrieben für Frauen, die in dieser Situation sind. Ich habe keine Kinder, ich bin keine Mama. Ich habe diesen drängenden Kinderwunsch, den Svenja hat, nie gefühlt. Ich habe keine Ahnung, wie es sein muss, wenn das so ist. Und das heißt, ich habe bei diesem Buch wirklich, ich möchte behaupten, erstmals völlig fremdes Terrain betreten. Also was wirklich nichts mit mir zu tun hat oder irgendwie, wo ich sage, ja, da könnte ich jetzt mal auf was zurückgreifen, was ich vielleicht irgendwie schon irgendwann mal ähnlich empfunden habe, sondern etwas, wo ich wirklich absolut gar keine Ahnung hatte eigentlich, wie es sich anfühlt, wenn jetzt irgendwie deine drei Kinder schreien wie am Spieß und was dann dir vorgeht oder so. Also es war wirklich sehr viel reinfühlen, auch sehr viel reden mit Frauen, die halt in dieser Situation schon mal gewesen waren, aber vor allem auch wirklich sehr, sehr viel reinfühlen in die Figuren. Nochmal mehr, glaube ich, oder nochmal anders halt als bei meinen vorigen Figuren, weil ich, ja, wie gesagt, einfach auf keine eigene Gefühlserlebnisse irgendwie zurückgreifen konnte, in keiner Hinsicht. Wobei es natürlich, na, so irgendwie, dass du halt das Gefühl hast, irgendwie die Welt stürzt dir ein, dieses Gefühl hat man ja immer schon mal gehabt. Also ich glaube, irgendwie dann hast du es halt in einem anderen Kontext, aber prinzipiell, genau. Ja, aber das war so für mich die spannende Erfahrung, ne, dass ich wirklich so absolut völlig außerhalb meiner Erlebniswelt geschrieben habe.
Ja, umso bewundernswerter, dass es dann so gut geglückt ist. Weil ich erinnere mich eben auch an eine Szene, wo genau das passiert ist, ne? Die drei Kinder schreien wie am Spieß. Und sie ist total am Ende mit ihren Nerven. Und ich dachte noch so, ja genau, ich kenne das so gut. Ich hatte nur ein Kind, aber das hat mir schon gereicht. Ja, das ist wirklich gut gelungen.
Ja, ich kann mich da auch noch an
Cool.
intensive Gespräche während des Schreibprozesses erinnern.
Aber hast du die Quelle?
Ja, nicht nur, ne? Aber ich glaube an mancher Stelle schon.
Ja, ich habe schon auch, also wie gesagt, ich viel geredet mit anderen Mamas, aber auch viel beobachtet. Also es ist ja nicht so, viele Freundinnen von mir haben ja auch Kinder und man kriegt ja auch viel mit, ne? Man muss ja nur mal irgendwie mal in den Supermarkt gehen und du siehst fünf Krisenszenen. Also was
Ja, wohl
willst
wahr.
du? Genau. Ja, schön, schöner Herzgespinstmoment für mich.
Aha.
Habt ihr auch Herzgespinstmomente gehabt diese Woche?
Ich hatte am Wochenende tatsächlich mein zweijähriges
2 Jahre schon wieder.
mit meinem Schatz. Und das Lustige ist, dass
Wahnsinn.
ja, schon wieder 2 Jahre. Und das wollte ich eben gerade sagen. Lustig ist, dass es mir irgendwie länger vorkommt und wir irgendwie schon so eng zusammengewachsen sind, dass ich gesagt habe, was erst 2 Jahre? Und gleichzeitig sind es schon 2 Jahre, weil die Zeit ja irgendwie rasend schnell vergeht. Ja, dann waren wir lecker essen, haben den Moment genossen. Das
Ja,
war schön.
Gratulation.
Ja, ein Liebesmoment. Dankeschön. Und bei euch?
Für mich waren auf jeden Fall mehrere kleine Herzgespinstmomente in der letzten Zeit. Ich habe jetzt die letzten Monate immer ein bisschen an ja, so muttertypischen Überforderungspunkten gestanden, um das mal so diplomatisch zu formulieren. Und ich habe jetzt mal wieder mal ein Coaching gebucht. Das mache ich immer mal wieder, wenn ich das Gefühl habe, okay, du bist jetzt gerade mal wieder richtig am Rande deiner Kräfte. Mir hilft das dann immer, ne, irgendwie mal ein Webinar zu machen oder mal einen Kurs, irgendwas, was dich wieder ins Denken hineinbringt, ob du jetzt eigentlich gerade irgendwas brauchst, was du nicht in deinem Alltag nicht selber fassen kannst. Ne? So, Impulse. Impulse ist, glaube ich, das Zauberwort. Die brauche ich dann. Und dann kann ich ein bisschen daran arbeiten, ein bisschen in mich hineinfühlen und dann hilft mir das. Und ich finde auch selber, wenn man halt über ein Thema spricht, ich bin ja in dem Mama-Thema auch unterwegs und rede da viel drüber, kann ich trotzdem auch immer wieder neue Impulse selber brauchen. Ne? Also ist für mich immer ein Wechselspiel. Ich bin ja nicht perfekt und habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern auch ich brauche manchmal Impulse und Unterstützung. Und das habe ich jetzt gemacht und das bringt mich dann eben immer wieder ins Nachdenken und das tut mir total gut. Das finde ich total schön zu spüren, was das mit mir macht und auch zu merken, dass ich das dann auf meinen Alltag mit meinen Kindern übertrage und da dann wieder direkt eine Verbesserung der allgemeinen Situation entsteht dadurch. Und das tut mir total gut und da freue ich mich drüber, dass jetzt wieder ein bisschen Bewegung in meinem eigenen Leben drin ist, das mir einfach besser gefällt und ich nicht mehr so in dem Hamsterrad festhänge.
Schön. Ja, muss man sich auch mal was Gutes tun
Genau.
oder was tun. Genau. Für sich. Ja, bei mir ganz, ganz lustiger Herzgespinstmoment diese Woche. Mein Mann hat die Meta Quest Brille gekauft. Das ist eine VR-Brille. Genau. Ja. Ich habe auch erst gedacht, genau den Blick, Michaela, den hatte ich auch erstmal so. Wow, was ist das denn? Was soll das denn?
VR was?
Er hat mich dann dazu gebracht, dass ich das natürlich mal ausprobieren muss. Ne? Und ich bin ja eh nicht so abgeneigt und das ist wirklich, ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Also es geht halt um Virtual Reality. Ne? Also man wird da wirklich ganz in diese virtuelle Welt reingeworfen. Du setzt dir halt die Brille auf und dann kannst du aus verschiedensten Sachen. Du kannst spielen gehen, du kannst in Shooter-Games, du kannst Batman sein, also kannst alles Mögliche machen. Du kannst Fitness machen oder du kannst halt einfach nur durch Welten spazieren. Und ehrlich gesagt, ich mache das am liebsten. Ich bin weder groß der Spieler noch irgendwie Sport, das ist mir zu stressig. Also ich mache Sport jeden Tag, aber das ist irgendwie so, ne, das, was da angeboten ist, ist nicht so mein Ding. Aber ich bin dann in das Aquarium gegangen, das ist eine von den Meta Worlds. Und genau, da gab es dann ja erstens mal einen Haufen Fische und Ding und Pipapo und dann gehst du halt irgendwie so ein bisschen an so einer Bühne, so eine kleine Plattform mit Bühne und dann bist du mitten auf den Galapagos-Inseln.
Oh, okay.
Und das ist jetzt auch nicht irgendwie Avatare oder gezeichnet Echt? Oder Comics, das ist tatsächlich... Das ist ein Video. Du stehst da mittendrin und der Dino, dieser Galapagos-Dino, der steht vor dir. Das ist der Wahnsinn. Und die Wellen spritzen rum und die Vögel zwitschern. Das ist ein absoluter Irrsinn. Also ich war hin und weg, als ich das gesehen hatte. Und dann gibt es auch Konzerte, ne, wo man hingehen kann und dann stehst du da wirklich auf der Bühne, der Sänger steht direkt vor dir, es ist momentan läuft der Imagine Dragons und der steht wirklich vor, wie wenn er bei mir im Wohnzimmer ist und singt mir da was vor. Also das hast du noch nicht gesehen. Das ist schon sehr beeindruckend. Also ich bin gespannt, wo diese Reise noch hingeht. Ich glaube, da kommen noch ganz, ganz spannende Sachen, auch für die Buchwelt. Mhm. Also ich glaube auch, dass es immersive Lesungen geben wird. Ich glaube, dass es auch, ich weiß zum Beispiel, Random House Penguin arbeitet aktuell schon an einer App, dass man in die Bücher eintauchen kann. Also dass man jetzt wirklich zum Beispiel gerade in Fantasy oder in Kinderbücher in diese Welt da rumspazieren kann, ne, und die Protagonisten treffen und so weiter. Okay. Also ich glaube, dass uns da noch ganz, ganz viel erwartet auf dieser Ebene. Und ich freue mich drauf, auf Daenerys Targaryens Drachen zu reiten.
Ich habe auch mal auf einer Messe tatsächlich Virtual Reality für Fotografie oder für Videografie, glaube ich, dann eher gesehen, wo du quasi jetzt hier halt unseren Alltag aufnimmst mit so einer kompatiblen Kamera und das dann halt 5 bis 10 Jahre später über eine VR-Brille guckst und das Gefühl hast, du bist in dieser Situation wieder drin, die du damals erlebt hast. Ne? Mhm. Das ist auch nochmal so crazy, wenn du dir dann vorstellst, du willst dich später an diese Zeit erinnern und stehst dann da halt einfach, ich glaube, da kann man ja eigentlich nur losheulen, wenn man das erlebt. Stellt euch vor, ihr seid dann nochmal bei eurer Hochzeit dabei oder so.
Aber das war mal in einem Film. Das in irgendeinem Film war das genau so und es wäre so ein Science-Fiction-Film, ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr aus dem Stegreif welcher, aber da war genau das, dass der halt immer seine Szenen dann projiziert hat und die ist dann wirklich das ganze Wohnzimmer ausgefüllt, ne? Also da war er dann wirklich mitten in dieser Szene unter seiner Familie und das war super tragisch, weil die ganze Familie tot war, aber der hat sich dann halt immer diese Videos reingezogen da von seiner Familie, von seiner Frau und von seinem Kind und so, von dieser Szene, als das Kind klein war. Ich müsste jetzt überlegen, was das war, aber irgendjemand da draußen kennt das ganz bestimmt noch. Und es war schon, genau sowas. Wusste ich nicht, dass crazy, das auch schon funktioniert. Also. Ja, aber schön crazy.
Ja, was KI alles kann. Aber noch sind wir auf unsere Bücher angewiesen. Mhm. Zum Glück, ne? Zum Glück. Das ist unser Business hier. ja, und Liebe ist nun mal, wie sie ist, ne? Real, rau, hart, wunderbar, zuckersüß, ein Auf und Ab der Gefühle, intensiv, schmerzhaft und...
Ein Wellenbad der Gefühle.
Riesengroß, ja genau, ein Wellenbad, eine Gefühlsachterbahn, manchmal auch ein Tsunami bei Sandra Andres, wenn ihr mir diesen Vergleich erlaubt beim Wellenbuch.
Ich werde mal anfragen beim Verlag, wie sie stehen zu Tsunami der Liebe.
Oh Gott, gruselig, ne? Die perfekte Welle, da gab es doch diesen Song, der dann nicht mehr gehört werden durfte wegen der Tsunami. Aber bei Sandra, ich meine, bei Sandra bucht ihr einfach das volle Programm, ne? Sie tut ihren Protagonisten und Protagonistinnen einfach die schlimmsten Dinge an, habt ihr gerade erfahren. Und man fragt sich, wie kommen die mit der Situation klar? Sandra versucht das alles. Die spielt mit unseren Herzen, reißt sie auseinander und bastelt sie wieder zusammen. Und ganz am Ende gibt es meistens ein Happy End, zum Glück.
Da bin ich lieb.
Ganz brav. Also, lest Sandras Bücher, denn Learnings for Life kriegt ihr bei Sandra Andres. Unbedingt. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Kommentare für Sandra habt, dann sendet uns die doch gerne per Mail an herzgespinste@gmail.com. Auf Insta findet ihr Sandra unter
Sandra Andres Autorin,
Christiane unter
Sporen.schreibt
und mich unter Mia M. Hope Michaela Metzner. Empfehlt uns gerne weiter, schreibt uns gerne auch eure Herzgespinst-Momente der Woche. Und ansonsten hören wir uns einfach nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.
Ciao.